Zwei Pfälzer im Exil, der Podcast von Andreas und mir.
Ich glaube neuerdings an Beziehungen und war früher eher davon überzeugt, dass das klassische Beziehungsmodell eigentlich wirklich nicht zukunftsfähig ist, sondern dass das klassische Beziehungsmodell tatsächlich eher vielleicht auch eine Falle war.
Das heißt, du hattest früher auch eine Beziehung?
Ich hatte früher gar keine Beziehung mehr. Ich hatte offene Beziehungen, ich hatte noch nie eine offene Beziehung. Ich habe es immer wieder versucht. Ich hatte auch mal 3 Jahre eine Beziehung, dann mal wieder 1 Jahr und dann war aber auch wieder oder 2 Jahre und dann immer dazwischen lange Durststrecken und Single sein. Und
aber in der 3-jährigen Beziehung wusstest du trotzdem, dass du eigentlich eine klassische Beziehung nicht willst?
Genau.
Hast du das kommuniziert?
Ja.
Und?
Ja, sagen wir mal, sie war noch sehr jung.
Das ist auch so eine Antwort.
Ich auch.
Sie war halt jung.
Wir waren halt beide sehr jung.
Das ist gut zu wissen, dass ihr beide jung wart.
Ja, nun, also ich habe mir jetzt nicht als 60-Jähriger eine 17-Jährige gegönnt. So war es nur nicht. Das war schon klar in Zeiten von Heidi Klum und Tom Kaulitz ist es natürlich möglich, aber... Nee, also wir waren beide jung und es war natürlich, denkt man in dem Moment immer, das ist für ewig oder das ist jetzt die große Liebe und das ist es auch in dem Moment. Aber wie soll ich Ihnen das sagen? Trotzdem war also die Überzeugung, dass dieses klassische Verheiraten, Zusammenziehen, dass das eigentlich nicht so unserer Zeit, unserer Gesellschaft angepasst ist.
Warum?
Weil ich glaube, dass wir so in so einer Zeit leben, wo wir alles so revolutionieren wollen und wo das alles so ein bisschen besser werden soll und anders und dass es so ein bisschen auch unsere Aufgabe ist, sowas zu hinterfragen, weil wir ja auch eine Generation von Scheidungskindern sind, also ich zumindest.
Ja. Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass wir in einer Zeit leben, wo all das Gefühl haben, dass ständig irgendwas neu erfunden werden muss. Beziehungsmodelle, das Geschlechterrollen, Spielverteilungs, bla bla. Alles.
Ja.
Zieht sich durch alle Bereiche durch. Also ich habe jetzt nur 2 Bereiche genannt aus der Beziehungsebene, aber das ist ja technologisch auch nicht anders. Es wird sofort versucht, alles neu zu erfinden. Anscheinend geht alles so wie bisher nicht mehr. In allen Ebenen. Und das ist irgendwie so eine Suggestion da, alles müsste neu erfunden werden. Das Rad, das ist nicht mehr gut, das muss jetzt noch runder werden oder so, keine Ahnung. Also irgendwie, weißt du das
mal? Ja, voll.
Also, ich verstehe das, dass man Beziehungen als althergebracht, nicht was gesagt, so als negatives Wort, ist ja Blödsinn, althergebracht ist ja kein negatives Wort, aber also so alles so zwanghaft zum Oldtimer zu machen, finde ich blöd. Also vielleicht hat es ja manchmal auch einen Grund, dass irgendwas lange funktioniert.
Aber ich habe das zum Beispiel immer so gesehen, dass es gibt so Pärchen, die brauchen sich so, weil sie alleine nicht durchs Leben kommen. Und dann gibt es Leute, die braucht, das ist dann der eine, braucht den anderen mehr und der andere geht so nach vorne und braucht die andere eigentlich nur so als Anhängsel oder umgekehrt, braucht den Mann nur als Anhängsel. Und dann gibt es aber auch so ein paar Pärchen, wo du merkst, jeder lebt sein Leben und jeder ist so ein eigenständiger Charakter und die haben sich aber trotzdem gefunden. Und das Modell fand ich zum Beispiel wieder sehr interessant und gut. Aber wenn du halt diese ungleichen Paare siehst, sage ich mal, wo du eher merkst, so, da ist viel Angst mit dem Spiel, so, ich sage das zumindest, also ich kann es nicht belegen, ich habe jetzt keine psychologische Studie gemacht, aber was so rüberkommt in Gesprächen und vom Wirken her, da habe ich dann immer gedacht, das will ich eigentlich nicht. Also es ist ja auch gut, es ist ja trotzdem wichtig für die Menschen, so durchs Leben zu kommen. Aber es fühlte sich von außen als junger Mann oder als junger Junge einfach so an, das brauchen wir doch nicht mehr. Also warum sollte man nicht mehr an sich arbeiten, an seinem eigenen Selbst, anstatt das immer mit dem anderen alles zu teilen und so. Verstehst du? Also ich habe nichts, es ist auch ein bisschen so diktatorisch, so auf gegen das Beziehungsmodell habe ich nichts, aber gegen das so, das ist ja auch krank eigentlich und bescheuert und kommt wahrscheinlich von dem Scheidungstrauma oder woher das auch immer kommt oder weil man die Welt...
Kenne ich ja nicht.
Du kennst das gar nicht.
Nee, Scheidungstrauma ist ja bei mir nicht
geiler Typ
eingetreten.
Deine Eltern waren wie lange zusammen verheiratet?
Meine Eltern waren praktisch bis zum Tod meines Papas verheiratet.
Und das waren dann von...
1970 bis 2005.
Boah. 35 Jahre.
Ja. Ja.
Und lief's gut? Also hast du ein gutes Bild mitbekommen von Ehe oder von Zusammenhalt, Zusammensein? Oder hast du dann auch eher Momente gehabt,
wo du... Ich habe auf jeden Fall ein sehr bedingungsloses Bild von einer Ehe gehabt. Also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, meine Eltern würden sich trennen, egal wie sie sich mal gestritten haben wegen irgendwas. Das war für mich nicht der Fall. Das waren die anderen.
Mhm.
Also es war zum Beispiel eine der Sachen, manchmal hat man ja so das Gefühl im Leben, das betrifft mich nicht. Das ist nicht mein Part. Und das war so eine Sache, wo ich immer sich, also das hätte natürlich passieren können, aber ich habe es ja nicht in der Hand, aber ich war mir immer sicher, dass es nicht passiert. Also ich habe nie das Gefühl, also natürlich hat man sich als Kind oder so schlecht gefühlt, wenn die Eltern sich gestritten haben, das kennt ja jedes Kind,
ja,
dass man das nicht mag.
Ja.
Ne? Unser Hund macht das übrigens auch nicht, wenn sich im Haus jemand gestritten hat, möchte ich bei anmerken.
Okay.
Rex, natürlich, ganz klassisch, deutscher Schäferhund.
Rex,
der ist, wenn zwei Leute sich gestritten haben im Haus, also egal in welcher Konstellation, ist er immer dazwischen und hat sich praktisch auf die Seite desjenigen gestellt, der angebrüllt wurde.
Aha. Geil.
Also
Verteidigung.
Geil. Deutscher Schäferhund, vielleicht Nachkriegstrauma, keine Ahnung.
Helferkomplex.
Entnazifiziert, man weiß es nicht. Man weiß nicht, vielleicht wollte er die Sünden der Vergangenheit irgendwie wieder gut machen.
Wie wissen die denn nochmal, diese Linken, die das irgendwie immer alles, ich weiß nicht, vielleicht wie der Ausdruck war, aber die dann alles so, alles ist gut, nur in die Nazis nicht so in dem Sinne. Also ich weiß noch nicht mehr, wie die hießen. Da gab es auch so Gruppierungen, die das Traumata dann aufarbeitet haben. Ist ja auch egal. Und dann also so gegen alles war nur nicht... Automatisch, wenn jemand quasi irgendwie nicht deutsch war, dann alles super und ganz toll und jede Kultur feiern, aber nur so gegen das, weil man dieses deutsche Trauma hat sozusagen.
Ja, das sind ja die Antideutschen eigentlich. Es gibt ja diese Einstellung durchaus
Antideutsche. Ja. Aber als Deutscher selbst antideutsch zu sein.
Ja, eben, das meine ich.
Also
das
sind ja immer noch ganz viele und so, aber naja. Gut
Mensch. Aber mit dem Bezug zu der Erklärung, dass eben wegen der Vergangenheit. Also nicht generell gegen das Deutsche an sich,
genau,
sondern dass mit der Begründung, dass daraus sowas Schlimmes erwachsen ist und dass es niemals wieder so kommen soll und so. Also man darf jetzt den Begriff auch nicht so allein stehen lassen, weil sonst die Leute irgendwie, der hasst alles Deutsche,
ja.
Der isst nicht mal meine Brezel.
Ja,
das ist natürlich nicht.
Nee, so ist es nicht. Nee.
Also, du hast ja vorhin gesagt, lieber alleine sich weiterentwickeln, als in der Beziehung, das kriegt man ja auch alleine hin, da braucht man ja nicht unbedingt. Ich finde, dass eine Beziehung das höchste Level ist, unter dem man sich entwickeln kann.
So.
Weil du natürlich durch die Reibung in der Beziehung Dinge an dir wahrnimmst, die du ja gar nicht wahrnehmen würdest sonst.
Mhm.
Weißt du? Also, anderes Beispiel, der Fisch im tiefen Wasser, der weiß ja gar nicht, dass er gelb, rot oder blau ist, bis mal so ein Taucher mit so einem Scheinwerfer auf ihn draufstrahlt.
Ja.
Also, ja. Du kennst ja manchmal Teile von dir gar nicht. Und die kriegst du erst durch Reibung oder Kommunikation. Ich meine, jemand, der mit dir zusammenlebt, erkennt natürlich Seiten an dir, die jemand, der dich für den coolsten Typ der Welt hält, weil er ab und zu mit dir feiert, das sieht er ja nicht.
Ja, eben.
Und jemand, der halt morgens mit dir aufsteht und abends ins Bett geht, der sieht halt Facetten.
Ja.
Die sind auch zum Glück anderen Leuten verschlossen.
Naja, eben. Du, das sehe ich heute auch mit 35 so, aber ich...
Bist du alt.
Ja, uralt. Aber das ist halt der Punkt, wo ich sage, das ist so das alte Denken, das alte Muster mit Anfang 20, wo man eben dachte, das muss alles revolutioniert werden, diese ganzen Sachen von Beziehungen. Das sind ja auch reine Klischeebilder gewesen letztlich.
Ja.
Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, genau wie du sagst, eigentlich kann eine Beziehung wirklich das Höchste sein vom Leben. Also, dass du wirklich sagst, wenn du das schaffst, dass quasi, also ich finde trotzdem, bei dem Punkt bleibe ich, beide müssen individuell ihr Leben leben dürfen. Wenn es eine Beziehung wird, wo es dieses Ziehen überhand nimmt, dass man den anderen so zieht oder dass es irgendwie so Wunschdenken wird von wie du sein sollst,
ja,
vom anderen her, dann weiß ich nicht, ob das, also da musst du schon sehr devot sein, dass du das alles akzeptieren kannst an. Aber auch da halte ich mich mittlerweile raus und sage, wenn Menschen damit glücklich werden, das ist ja auch alles okay. Aber ich glaube, wenn man das schafft, zwei individuelle Wesen, Menschen zu sein, dann und zusammenlebt und die Dualität, wie du gerade gesagt hast, den anderen auch so als Spiegel hat, ist es natürlich das Geilste, was du haben kannst. So.
Ja.
Und bei allem anderen bin ich mittlerweile entspannter und sage, wenn die glücklich sind, wenn das für die so, dann sollen sie es machen. Es wirkte nur als junger Mann oder Mensch, wirkt es immer irgendwie nicht gesund. Also habe ich bei ganz vielen Pärchen und Beziehungen immer gedacht, oh je.
Ja, aber Beziehungen in der Jugend laufen ja auch anders ab als Beziehungen von durch das Alter gereiften und gefestigteren Menschen. Ich meine, wenn du selber noch in so einer großen Entwicklung bist, muss ja eine Beziehung auch oberflächlich bleiben, weil sich die Oberfläche ja ständig ändert.
Also, was ich meine, ja, voll.
Das geht ja nicht. Das ist so wie, die Kontinente haben noch ihre Plätze gar nicht gefunden.
Ja.
Und später ist natürlich toll, weil man ja praktisch von Burg zu Burg oder von Burgturm zu Burgturm praktisch seine, weißt du, was ich meine? Ich meine, yeah. Beide sind gefestigt, beide stehen halt da, wo sie sind. Also deswegen sind auch Kompromisse was anderes als davor, wo halt der eine dem anderen den Floh mal überlässt.
Ja.
Weil der Baum hat halt seine Wurzeln, da kann man nicht jetzt einfach sagen, den haue ich jetzt raus und pflanze woanders, sondern der wird sagen, nee. Home ist, wenn man Wurzel ist.
Ja, aber was würde denn der Burgturm dann sagen? Weil der Burgturm ist ja auch letztlich Home ist, wo er mal Steine ist.
Ja. Wir nennen es ab jetzt einfach Burgwurzel. Burgturmwurzel.
Burgturmwurzel.
Ein Wort mit drei aufeinanderfolgenden U's. Finde ich gut. Am Ende kommt noch so ein L, was auch ein arabisches Wort schließen lässt.
Bügtürenwurzel.
L, Burgturmwurz.
Wurz.
Ja.
Witzig, dass ich früher wirklich dachte, so dieses sich oberflächlich kennenlernen bringt mehr als dieses Tiefe.
Da warst du etwas hormonell gesteuert.
Wahrscheinlich.
Ist viel von uns passiert damals.
Ist aber auch so, dass ich sage, hat auch ja nie so oft geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Also so oft war ich jetzt auch nicht in einer oberflächlichen Beziehung, dass das lange hingehauen hätte.
Also bist du jemand, der sich gleich verliebt?
Ja, war. Ich habe mit 33, das weiß ich noch ganz genau, 32 oder was, Nibbles?
Nibbles. Nee, weil du leicht verliebt bist, habe ich gehört.
Achso, ja.
Reicht schon so.
When I fall in love.
Nee, mir war es schon der Lachs, glaube ich.
Der Lachs. Kleine Kochkünste haben mich schon längst. Ich bin ja schon quasi in einer Beziehung mit dir. Es ist ja schon eigentlich, das hast du noch gar nicht gemerkt.
Eine kulinarische Beziehung.
Ja. Und Gesprächsbeziehung.
Kulinagus.
Das wäre ein geiler Titel für so einen Koch-Podcast. Kulinarischer Kuliningus.
Man muss die verbal schöne Kurve kriegen. Also ich ist mir jetzt noch nicht gelungen, aber fände ich natürlich auch super.
Ja.
In den Mund gekommen sozusagen. Also.
Heute kochen wir ein Söschen.
Heute machen wir offensichtlich Escargot. Eine Schnecke.
Oh weh. Scheiße, wir waren bei einem guten Punkt. Jetzt ist I'm lost in Cunnilingus. Achso, schnell verlieben. Mit 32 oder so, habe ich gleich zwar 32, gingen die Signale an. Auf einmal habe ich gemerkt, boah, Psycho. Uninteressant. Und vorher hat mein Hirn irgendwie das immer hingekriegt zu sagen, boah, die ist interessant. Und das war wahrscheinlich, weil sie ein komplexer Charakter war oder irgendwas bei ihr nicht stimmte. Und da hatte ich irgendwie gedacht, so, oh, das ist interessant, da will ich hin. Und dann schmerzhaft erfahren nach ein paar Wochen, dass das die absoluten gestörten Frauen waren, die ich mir da ins Leben geholt habe. Also was so Lebensmodelle angeht, gestört. Und genau, und dann weiß ich noch ganz genau, wie das auf einmal weg war, wo ich gemerkt habe, Alter, jetzt habe ich so, da kommt das Signal. Und es ist so nicht mehr dieses, der Typ, den ich früher gut fand. Und auf einmal so, Alarm, 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 nicht gut, nicht gut. Das war geil. Und das ging vorher nicht an. Vorher war immer dieses, ist interessant, da gehe ich hin.
Du Raubtier.
Ja. Nee, ja, es war vielleicht sogar eher ein Helfer-Syndrom.
Das haben viele so gesehen, gerne, glaube ich.
Ja, gut, das ist auch ziemlich, vielleicht ist man auch selber nur so verrückt gewesen und hat sich dasselbe ins Leben gezogen, das kann auch sein. Aber im Nachhinein denkst du bei vielen, du hast dieses Gefühl gehabt von, ich kann sie ändern oder so irgendwas dann.
Das habe ich nie gedacht. Also es war nie ein Gedanke von mir, es hat mich nie interessiert.
Am Anfang hat es mich auch nicht interessiert, aber wenn du dann, sagen wir mal, ein, zwei Wochen die Person kennst, datest oder was auch immer und merkst, oh, die hat eigentlich einen Knacks, aber dann denkst du halt, dann wird es auf einmal automatisch zu deiner Aufgabe, zu sagen, okay, wenn ich kein normales Ding führen kann, also eine gesunde Beziehung führen kann, wo beide auf dem gleichen Level sind, dann gehe ich vielleicht auf die Ebene und sage, ah, dann kann ich aber wenigstens so ihr mal zeigen, wie das gute Leben funktioniert. So, also richtig krank gestört eigentlich, weil man sich dadurch ja auch über die Person stellt.
Also was mein großer Vorteil ist in der Beziehung, weswegen ich auch nicht verändern will, ist, dass ich schlicht auch zu faul bin, jemanden zu verändern. Das kommt natürlich meinem Gegenüber meistens sehr entgegen.
Ja.
Aber ich bin da echt viel zu faul für, um... Ich kaufe mir nicht mal mehr einen neuen Hund, weil ich keinen Bock auf Erziehung habe. Also ja. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert mich echt null. Ich habe überhaupt keinen Bock, irgendjemandem zu sagen, was richtig oder falsch ist. Jemanden irgendwie auf einen anderen, guten, was weiß ich, Weg auch immer zu bringen, das interessiert mich einfach nicht.
Aber das liegt, also das liegt auch teilweise daran, dass ich jemanden halt kennenlerne und mich das dann begeistert und ab dem Punkt auch ich nicht. Ganz ehrlich, es gibt Leute, die kaufen ein Auto und dann tun sie am Auto immer rum und immer. Da muss noch das passieren und das passieren und das passieren, sonst wird es nicht perfekt. Und dann muss dann auch noch neue Felgen müssen auch noch drauf. Oh, jetzt der Spoiler. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann in dem Moment, weil es mir so gefallen hat, und dann bleibt das auch so.
Ja, ja, ja.
Ich hadere da nicht mit jedem Scheiß. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und es gibt so Leute, die gehen Beziehungen und dann alles. Äußerlichkeiten, Innerlichkeiten, sag ich jetzt mal. Ich finde es auch komisch, dass du manchmal so Gegenteile von Wörtern nicht Gegenteile sind, sondern warum, wenn du Äußerlichkeiten sagst, warum sagst du nicht Innerlichkeit? Weißt du?
Ich liebe seine Innerlichkeit.
Ja, wenn du sagst selbstlos, warum sagst du dann nicht selbsttoll? Also, weißt du? Oder sowas in der Art.
Ja.
Ich finde, Gegensätze oder gegenteilige Wörter sollten viel logischer aufgebaut sein.
Mhm.
Anfänger, Abfänger.
Du bist wahrscheinlich auch so, dass du das Auto so lange wie möglich dann heil halten möchtest, dass du gar nicht zur Werkstatt musst, dass du darauf achtest, dass das Auto
keine Beschädigung kriegt.
Genau.
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist ja auch
irgendwie. Aber das ist ja, ja, aber das ist eigentlich gesund. Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die genau andersrum ticken, die halt immer.
Die machen die Augen kaputt.
Nee, jetzt. Gut, Auto war jetzt ein Beispiel, ne? Aber so auf Beziehungen bezogen. Dass die schon auch immer sticheln und die ganze Zeit irgendwie Reibung brauchen im negativen Sinne. Also, ja. So, ne?
Weil sich das ist noch meine schlimmste Erinnerung an Beziehungen. Die Beziehungen, wo man das Gefühl hatte, der andere braucht eben ständig Reibung. Es geht gar nicht eigentlich um mich, um die Beziehung oder sonst irgendwas, sondern du hast das Gefühl gehabt, du sitzt da vor einem Minensuchgerät, das irgendwie eine Mine sucht und es muss halt knallen irgendwie. Also, das, weißt du, wenn. Dieses klassische Beispiel, bleibst du mit jemandem zu Hause, Mensch, wir gehen nie weg, dann gehst du weg, ah, warum müssen wir dann weggehen, können wir nicht zu Hause bleiben? Also dieses Gefühl, dass du, egal was du machst, dass der andere eine Möglichkeit findet, das irgendwie gegen dich oder um Konflikt herbeizubeschwören. Und das waren so für mich immer die Punkte, weil ich finde Unruhe in Beziehungen eine ganz schlimme Sache, weil die Beziehung muss ja wirklich das Basic sein.
Ja.
Weißt du?
Ja, auch so.
Also, wenn ein imaginärer Kreis
einen
gefühlten Mittelpunkt hat,
dann
ist ja die Beziehung. Also das brauche ich dir nicht.
Ja, absolut.
Weil wenn man gefühlt der Mittelpunkt vom Kreis irgendwo anders liegt als in der Beziehung, dann läuft in der Beziehung irgendwas falsch. Ja,
absolut.
Dann gehört das nicht so.
Ich stehe es nicht richtig.
Können Sie das bitte fixen?
Ja, ich weiß, also du funktionierst auch auf keiner Ebene mehr, wenn die Beziehung irgendwie, wenn Stress ist, Chaos oder so, wenn man Streit hat.
Ja.
Geht mir genauso. Ich kann die Leute bei der Arbeit sagen, was ist denn los? Die merken mir das sofort an. Ich kann das gar nicht so.
Ja.
Also es ist auch nicht Harmoniesucht, aber es muss so einfach die Basis stimmen. Ne? Man kann sich auch mal streiten, aber es muss trotzdem so ein Gefühl sein von, der Teppich wird mir jetzt nicht weggezogen.
Ja.
So, ich stehe noch fest auf dem Teppich.
Ja. Ich finde aber auch die richtige Mischung zwischen Kommunikation und Nicht-Kommunikation wichtig. Also ich bin überhaupt kein Typ, der alles bequatschen muss.
Mhm.
Also wenn ich wüsste, ich muss eine Beziehung und müsste da über jeden Furz reden und über alles kommunizieren,
Boah. Ja, ja.
Das ist
ist nicht meine Welt.
Interessant, gelingt mir aber erst, seitdem ich jetzt eine glückliche Beziehung führe, wo ich sage, das ist auch meins und das behalte ich für mich und das ist viel wichtiger, das für sich zu behalten, als es zu teilen. Als ich noch die unglücklichere Beziehung hatte, war es viel größer zu sagen, ich muss alles teilen, jeden Erfolg, jeden Misserfolg, muss alles irgendwie mit dem anderen kommuniziert werden. Und jetzt, wo es eigentlich gut läuft, denke ich, nicht eigentlich, wo es gut läuft, ist es so, brauche ich das gar nicht mehr so. Also vielleicht ist es auch, weil du jetzt auch eine gesunde, gute Beziehung führst, dass du es so automatisch gar nicht brauchst, alles zu zerreden oder so. Ne?
Das habe ich davor auch schon nicht gebraucht.
Davor auch schon nicht. Ja. Interessant. Aber nochmal kurz zu dem davor. Du warst ja auch Model und ist vielleicht dieses, wenn man gut aussieht, hat man automatisch ja auch eine andere Wirkung auf Frauen. Wow. Psychologie erste Klasse, würde ich sagen. Danke. Vielen Dank. Und war es für dich denn auch vielleicht mehr dieses, die Frauen sind eher auf dich zugekommen, also dass du auch mehr dieses hattest, so in der Fülle sozusagen zu sein?
Ja. Nee, ich habe tatsächlich das auf mich zukommen lassen können. Mhm. Deswegen habe ich auch nie groß lernen müssen, da jetzt irgendwie, wie, was hast du denn, ja, zu jagen?
Naja, so wirkt es bei vielen Männern, wo man.
Ja, ich weiß.
Du weißt, was ich meine.
Ja. Heute geht mal los, heute geht's ab. Du, ich, jedes Mal, wenn ich weggehe abends, bin ich erschüttert. Gerade wenn so der erste Alkohol fließt, auf welchem Level. Mhm. Und vor allem mit welchem Ausdruck sich das mit der Jagd zeigt. Mhm. Also klar, wenn Leute Single sind und man muss ja irgendwie in Kontakt zum anderen Geschlecht kommen, aber die Kommunikation darüber und mit den anderen, mhm. das ist ja so eine unterste Schublade, dass ich denke, dass das bestimmt in den vergangenen Jahrhunderten doch ein bisschen eleganter vielleicht war. Ich weiß nicht, das ist teilweise ein also ich habe Sachen erlebt, selbst wenn du neben den Mädels stehst und mit Mädels tanzt und eine klare Gruppenzugehörigkeit da ist, es gibt so Läden, also gut, in Hamburg wahrscheinlich mehr als sonst wo, das interessiert die Leute nicht. Das interessiert die Leute nicht. Du sagst ihnen, pass mal auf, alle noch einmal hier und das wurde jetzt ein paar Mal kommuniziert, das geht nicht gut aus, die nächste Runde. Und die Typen kommen noch und grinsen, wo ich denke, sag mal, ey, Alter, was willst du, also wie, anscheinend geht es ja mit der verbalen Kommunikation nicht.
Ja.
Und das ist dieser, ich weiß nicht, ob das bei manchen, die sich für geil halten, fast ein Zwang ist. Ob das Erziehung ist, weil der Papa auch schon so war. Oder ob das irgendwie, also ich meine, jeder von uns ist triebgesteuert, aber mir geht es ja um diese Übersteuerung.
Ja, aber das ist doch, ist es nicht eher Not? Also aus der Not heraus?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es durchaus Typen, die man sieht, die ja an sich, wenn sie nicht so einen scheiß Charakter an den Tag legen würden, auf den ersten Blick jetzt optisch nicht keine C-Ware sind. Mhm. Das würde schon was gehen. Und dann schiebe ich es halt einfach darauf, dass die Leute vielleicht tatsächlich kommunikativ nichts beizutragen haben. Mhm. Ich meine, wenn du über nichts reden kannst, weil dir in allem Tiefe fehlt.
Ja.
Ich meine, über irgendwas musst du halt mit dem Gegenüber reden können. Entweder kennst du dich voll geil mit Essen aus und eroberst die Herzen, oder du bist halt ein Humormensch und begeisterst die Leute mit deinem Wortwitz und Satire und Ironie, bla bla.
Ja.
Oder du sprichst halt, wenn es in eine entsprechende Richtung geht, kannst du über Politik reden. Oder über Reisen, die du gemacht hast, irgendwas, aber manchmal hast du das Gefühl, die haben schon den Satz, ja, will Spicke oder sowas, und denkst, sag mal, du Katze, ey. Also, da muss ich aber auch eins sagen, diese Leute machen diese Masche halt auch, weil es bei einer von 10 halt auch klappt.
Danke, ich wollte es eben schon sagen.
Ja. Das ist das Problem. Ich meine, wenn diese Masche von permanentem Misserfolg geprägt worden wäre,
dann
würde er irgendwann auch sagen, vielleicht ist es abgrundtief scheiße, wie ich das mache. Und vielleicht gehe ich hier an die Abendschule und lerne Etikette oder Ethik oder irgendwas, was mit E anfängt. Elektromobilität, keine Ahnung. aber das funktioniert ja.
Erotik.
Und es gibt ja genauso wie der Chinese, der mit Produkten den Weltmarkt schwemmt. denkt sich der super Assi, pass mal auf, ich schwemme einfach die Menge mit Angeboten und es reicht ja, wenn eines Angebot annimmt, weil ich habe ja nur einen Penis.
Ja.
Hätte ich 10 Penisse?
Du hast nur einen?
Ja.
Ja.
Spinnenmännchen haben ja 2. Habe ich von einer Biologie studiert habenden Freundin gelernt.
Das ist ja doch nicht so schlecht, wenn man als Spinne wiedergeboren wird.
Ja, Moment, nicht wenn du die ganze Geschichte kennst.
Ach so, es geht noch weiter.
Ja, bei der ersten Paarung schon verliert der seinen ersten Penis, der verschließt dann praktisch das Weibchen, damit das nächste Männchen nicht mehr ran kann.
Ach du Scheiße.
Okay. Das ist eine sehr clevere Idee der Natur, aber denkt nicht sehr ans Individuum, finde ich. Ist so für die Art toll, aber...
Es erklärt vor allen Dingen, warum so viele Männer auch denken, das ist meine Frau, die gehört mir.
Ja, das können sie auch sagen, wenn sie dann darin in der Frau auch ihren Penis abbrechen und...
Ich habe abgebrochen. Ich bin mittendrin
abgebrochen. Sexabbrecher.
Wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer?
Müssen wir nicht.
Gut. Genau, also es geht ja eigentlich darum zu sagen, ich komme aus der Fülle, wollte ich jetzt sagen, ich bin aus der Fülle und sage, ich gehe irgendwo hin und sage, es läuft schon, anstatt dieses aus der Not heraus sich das so zu beizerren. Also eine Freundin hat mir gerade gestern erzählt, dass sie im Nachtbus gefahren ist in Hamburg und wirklich vorne schon Greg Chunky lag irgendwie, als sie reinkam so und alles voller Männer war und alle haben sie angeglotzt, so als sie in den Nachtbus reinkam. Sie war die einzige Frau. Und auch laut Musik gehört, einer, dann hat dann irgendwann die Musik sein Radio aufgedreht oder sein Smartphone. Und es war wirklich dann so, dass irgendwann einer echt original sich neben sie gesetzt hat und wirklich angefangen hat, morgens um 3 irgendwie mit ihr so Konversation zu starten, im Sinne von, ey, du bist hübsch, was geht und so. Und wo sie dann halt auch gesagt hat, hau ab, ich hab keinen Bock. Und er ist zum Glück dann auch gegangen. Aber wo ich nur so dachte, dass der überhaupt gedacht hat, boah, jetzt... Das ist mein Moment, die geht mit mir nach Hause oder besser ich kann mit zu ihr kommen. Das ging mir noch nie in den Schädel und da war ich vielleicht viel zu defensiv, dass ich auch 10-mal gedacht habe, nee, komm, die ist zu hübsch, da geht's gar nicht erst rüber. Es war vielleicht auch ein Fehler, man hätte vielleicht auch viel öfter die Frauen einfach mal ansprechen sollen, auch wenn man sie kennenlernt so. Aber es muss ja irgendwie natürlich sein. Ne?
Man liest es ja oft, ne? Wenn so... dass die Supermodels oder Schauspielerinnen interviewt werden, die dann sagen, ja, Alter, die denken halt alle,
ja,
keine Chance oder will schon einen haben und spreche mich nicht an.
Genau.
Und so. Und da denken wahrscheinlich so Typen, pass mal auf, die sitzt hier, denkt sich, scheiße, ich bin zu hübsch, keiner quatscht mich an, also nehme ich mal das Heft in die Hand, aber...
Das Problem ist ja viel mehr, dass sie dann denkt, oh, das ist jetzt einer mal in irgendwie einem Jahr, der mich anspricht, jetzt muss ich auch reagieren, weil mich hat seit einem Jahr keiner mehr angesprochen, so, und dann kriegt sie natürlich den Obervollpfosten.
Ich glaube das.
Und dann fragst du dich immer, gehst durch die Stadt und denkst, warum bist du mit dem Typen gerade und warum nicht mit mir? So, ne, also das vielleicht nicht, aber dass du wirklich denkst, warum hat diese hübsche Frau so einen Vollpfosten an der Art? Und dann kann es natürlich sein, wenn Frauen stehen auf Arschlöcher, oder es kann sein, das war der einzige Typ, der sie angesprochen hat, weil alle anderen wirklich zu schüchtern waren und dachten, Topmodel kriege ich eh nicht.
Topmodel, gucke mal die Heidi. Ja. Also ich finde es beschissen, dass man als Frau immer in so Situationen kommt, wo man sich vom verbliebenen anderen Geschlecht auf diesem Planeten irgendwie unangenehm beobachtet oder bedroht wird. Also sofern die Beobachtung natürlich stimmt. Es gibt ja auch manchmal so übervorsichtige Leute, die, wenn 4 Typen zusammenstehen, natürlich sofort Panik kriegen. Wenn es auf einer Erfahrung beruht, natürlich ganz klar. Aber dass man manchmal auch einfach, weißt du, genauso wenn du jetzt irgendwie...
Der böse Mann gibt mir einen Lutscher und will mich ins Auto zerren.
Genau.
Das ist gleich übertrieben, wo du denkst.
Ja, okay. Also, wenn du mal durch so ein Ghetto läufst, da sitzen 4 Jugendliche, denkst du, oh Gott, die hauen mir gleich das Maul dabei, sitzen da friedlich und spielen Karten oder so.
Genau.
Also, sofort, ja.
Wo wir wieder bei Klischees sind.
Ja, ist aber so.
Ja.
Dass man da per se jetzt, weil man Mann war, über all die Jahrhunderte besser behandelt wurde, weiß ich nicht. Ich glaube, letztendlich sind gleich viele gestorben an Gewalt. Ich behaupte jetzt teilweise sogar mehr Männer in den Spitzen, weil Kriege eben, ne?
Ja.
Das ist ja jetzt nichts, was es seit tausend von Jahren gibt, dass Frauen mit.
Ja, ja, das ist
an der vordersten Front, ja.
Weil ich weiß gar nicht, ob die in den Krieg ziehen, aber zumindest als Soldaten ausgebildet werden.
Also zu meiner Zeit war es noch so, dass bei der Bundeswehr, aber das war jetzt auch 93, dass bei der Bundeswehr Frauen waren, zum Beispiel bei den Sunnis oder so, aber natürlich nicht für den Fronteinsatz. Frage kam. Also du
warst bei der Bundeswehr?
Ja. Ich glaube, dass wir uns aber auch schon ein paar Mal darüber unterhalten haben.
Ja?
Oder?
Ja gut, aber ich kann mir ja Sachen auch nicht merken. Also es ist ja dann auch...
Das sind noch die angenehmsten Leute, die kann man dieselben Storys immer wieder erzählen. Das sind genau die Freunde, die man braucht, wenn man 70, 80 ist, wenn sich die Sachen mal wiederholen.
Aber weißt du, was das Problem wird? Das Problem wird, wenn wir die Podcasts hören und stellen dann fest, dass du mir die Story schon zweimal erzählt hast, dass du beim Bund warst.
Ja.
Dann wird es für mich richtig scheiße. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn, dann hast du mir das mal privat erzählt und nicht in einem der Podcasts. Ja, nee, kein Problem.
Und das ist mein Barett von damals. So sah das aus. Ich meine, jetzt sehe ich inzwischen aus wie so ein Hauptfeldwebel.
Eigentlich mit dem Army-Grün noch kombiniert, dieses Carré aus wie so ein
Kommando Bimberle.
Che Guevara für Arme.
Ja, ich und für Beine. Ich mache das für den ganzen Körper.
Ja. Schön.
Ja.
Ich habe Zivildienst gemacht, aber vielleicht haben wir das auch schon in einem anderen Podcast besprochen.
Nee, glaube ich nicht. Ich hätte mir das gemerkt, wenn du mir erzählt hast, dass du Mama warst.
Dafür habe ich aber 2 Wochen Bootcamp gemacht.
In Italien.
Und Billy Butt, militärischer Ausbilder. Also
2 Wochen.
2 Wochen.
Und? Gab es ordentlich ein bisschen was in den Billy Butt?
Da gab es schon. da gab es schon so.
Ciao, ragazzi.
Der war Ami, tatsächlich. da gab es schon Momente, wo ich dachte: Alter Falter, ey. Also, wir mussten mal so ein Hinter. Es war alles für einen Film, Filmdreh. Und Soldat gespielt und große Gruppe von 30 Deutschen, die ausgebildet wurden, um im Film authentischer rüberzukommen. Und dann haben wir 2 Wochen echt an der Waffe gelernt und war schon krass. Also mit einmal waschen die Woche, nur 2 Mahlzeiten am Tag und Bärte wegwachsen lassen. Wir sahen schon echt kriminell aus nach einer Woche. Und da gab es aber einen Moment, da mussten wir so einen Hinterhalt für die Amis machen, also die amerikanischen Soldaten, die wurden auch parallel ausgebildet, wir haben die nie gesehen, aber da gab es dann einen Hinterhalt, wo wir echt in einem Waldgebiet in der Toskana uns alle verstecken mussten. Und da war auch ein Moment, wo ich alleine war, also jeder Soldat alleine war und wir die halt überrascht haben, wirklich wie so ein Kinderspiel. Aber da habe ich kurze Momente gehabt, wo ich so dachte, Alter, wenn das jetzt ein realer Krieg wäre, und ich gerade echt Soldat wäre und müsste die gleich abballern, da hatte ich echt einen Moment von, das ist richtig scheiße. Ein richtiges Scheißgefühl. Dann gab es auch Situationen, wo ein anderer Schauspieler, der auch Soldat sein sollte.
Was für ein Film war das?
The Miracle at St. Anna von Spike Lee. Ist auch so, waren so auch Oliver Kuritke und so Leute mit dabei, aber die haben wir nie so richtig zu Gesicht bekommen, Christian Berkel und so. Also waren auch deutsche Schauspieler mit am Start, ist aber in Deutschland nur auf DVD erschienen, haben sie nie ins Kino gebracht. Okay. So. War aber, ich glaube, 2,5 Stunden krasser Spike Lee-Epos, Touchstone Pictures, also war schon bekannt. Und da gab es auch mal eine Situation, wo einer der Kollegen echt den anderen Kollegen so alleine im Wald, aber auch kein Ausbilder dabei, richtig vermöbelt hat. Also wo ich so dachte, jetzt wird so Fiktion und
warum?
Wir sollten einer, der eine größere Rolle hatte, den sollten wir jagen, damit er so die Angst spielen kann, vor der Kamera besser spielen kann. Und dann haben wir den gejagt und dann haben die den irgendwann erwischt, halt irgendwo im Wald, da war kein Ausbilder dabei und dann fingen die an, den zu bespucken. Und also echt zu bespucken und ihn so auf den Boden zu drücken und der hat auch alles noch mitgespielt und so Method-Acting-Scheiß halt. Aber da war ich dann schon so auf, wir sollten ihn ja nur packen, wir sollten ihn jetzt nicht verprügeln. Und dann ging halt einer dazwischen und meinte, ey, lass ihn mal in Ruhe, so als sie ihm fast schon so ein blaues Auge hauen wollten. Und dann hat der den gepackt, der ihn zurückhalten wollte und hat ihn richtig so an der Gurgel genommen und hat ihm eine verpasst, so halt. Also da habe ich dann gedacht, okay, krass, wenn ich jetzt hier so alleine in einem Wald in der Toskana bin und die sich jetzt irgendwie so vermöbeln, dass einer sich das Bein bricht oder irgendwie da liegen bleibt, dann habe ich schon Schiss bekommen.
Hat er keine Konsequenzen?
Wir haben es versucht, das zu erklären, aber die haben das nie richtig kapiert, was da passiert ist. Und vielleicht wollten sie es auch nicht so richtig wissen, was da passiert ist. Vielleicht sollte da auch so eine Grenze ausgetestet werden. Aber ich fand's scheiße. Also es war wirklich so, der hat sich hinterher auch, glaube ich, entschuldigt. So.
Der zugehauen hat.
Der zugehauen hat, der ausgetickt ist. Aber es war schon, war schon ein kritischer Moment. So. Hm.
Aber niemand mit bleibenden Schäden oder so. Hm.
Alles gut. Und der Schauspieler fand das auch gut im Nachhinein, meinte, ey, voll realistisch, wie ihr auf mich gespuckt habt und bla. Aber ich muss halt sagen, das ist so nicht so meine Art, so zu spielen. Also, das ist irgendwie schon so ein bisschen so, oh Leute, ey, come on. Die totale Erniedrigung, mir ging es richtig scheiße, jetzt kann ich das vor der Kamera richtig gut spielen.
Und jetzt kannst du mit der Waffe umgehen.
Ich könnte jetzt, ja, wir hatten diese AK-47-Dinger da, ja. Aber das war echt dann natürlich, hast du noch mal so ein bisschen gemerkt, wie das vielleicht war. Und vielleicht war es gar nicht so schlecht, wie ich das auch dachte mit 19, 20, dass der Bund so No-Go-Area ist. Vielleicht ist dieses einmal so eine Ausbildung durchmachen tatsächlich gar nicht so schlecht.
Ja. Also du triffst halt schon auch sehr viele unterschiedliche Leute. Zu der Zeit war das natürlich Wehrpflicht.
Mhm.
Und dementsprechend tatsächlich eher so ein Abbild der Gesellschaft.
Mhm.
Weil wenn du dir irgendwas nicht selbst aussuchst, kann es ein Abbild sein der Gesellschaft. Sobald du es dir selbst aussuchst, kann es kein Abbild der Gesellschaft mehr sein, weil gewisse Berufsgruppen natürlich von entsprechenden Leuten eher aufgesucht werden.
Mhm.
Weißt du? Also genauso wie ja manche Fernsehprogramme von gewissen Leuten eher geschaut werden.
Okay.
Ja? Also der Akademiker mit seinen drei Abschlüssen, der wird jetzt nicht Berlin Tag und Nacht gucken.
Ne? Denkt man so.
Ja, also ich glaube in der Masse eher nicht. Also
nee, in der Masse wohl nicht. Ja. Ich habe nur mal von Roger Willemsen mitbekommen, dass der auch regelmäßig Dschungelcamp geguckt hat und sich gerade über diese Erniedrigung so ein bisschen so, er so dachte, so das eigentlich bringt ihn das mehr, als diese intellektuellen Vorlesungen irgendwie sich zu geben.
Ja.
Also manchmal bringt es dir auch mehr solche Abgründe, oder Abgründe ist zu krass, aber solche stumpfen Sachen zu gucken.
Also jedenfalls so Sachen, über die man sich manchmal wundert,
ja.
Finde ich komisch, dass man sich überwundert, weil das jetzt bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, die bilden natürlich nicht die Gesellschaft ab. Ja, ich meine, wenn Linke wirklich gegen autoritäre Strukturen sind, was ja per se Blödsinn ist, weil sonst wird es ja keinen Stalinismus geben, dann ist es ja klar, dass sie bei der Polizei nicht zu finden sind.
Mhm.
Weil du findest es eben nicht geil. Ne? Bundeswehr ja genauso. Das heißt, dass Bundeswehr, Polizei und so weiter und so fort eher rechts vom Sofa sitzen, ist jetzt ja nicht verwunderlich. Ich finde es auch null irritierend. Also, weil, wen soll das denn anziehen, Alter, ganz ehrlich?
Um zu deiner Frage zurückzukommen, von vorhin wegen der Bundeswehr und den Leuten. Wir waren 8 Leute auf der Stube. Wir waren 8 Leute auf der Stube und wir waren erstaunlicherweise, wir waren praktisch. Von unserer Kompanie waren wir der erste Zug und von unserem ersten Zug waren wir die erste Gruppe. Also wir waren praktisch so das Alpha-Team.
Das A-Team.
4. Kompanie, 252. Bataillon.
Aha.
Weiß man noch. Ey, wenn du so oft diese Wachübungen machst im Wald oder so, wo im Dunkeln jemand kommt und dich abfragt und du alles möglich. Jedenfalls hatten wir natürlich location-bedingt Baden-Württemberg. Ne? Wir hatten da Schwaben. Wir hatten.
Ach, bist du nicht weit weg versetzt worden? Also
ich war in Nagold.
In Nagold?
Nagold, das ist.
So Richtung Stuttgart runter.
Ne? Genau.
Ja.
Also das nächstgrößere, was man kennen könnte, ist Kalf. Kalf könnte man kennen.
Okay.
Aber tatsächlich, Stuttgart war jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde Fahrt oder so.
Okay.
Aber das war schon tiefes Schwarzwald.
Ja.
Also
ja.
Richtig Schwarzwald.
Ja, ja, ja. Aber du bist jetzt nicht nach Norddeutschland oder was versetzt worden. Oder
Nö, Berlin, dass du so raus aus
Heidelberg.
Ja. Ich hab bei der Musterung damals ja 4 Sachen angekreuzt.
Mhm.
Das war, was weiß ich, auf Platz 1 Fallschirmjäger. Auf Platz 2 habe ich gedacht, Mann, was wäre noch interessant? Schreib doch mal Logistik auf, weil dann könntest du einen LKW-Führerschein machen bei der Bundeswehr. Da habe ich überlegt, was noch. Habe ich gemeint, mein Großvater mütterlicherseits, der war irgendwie. Bei der Panzerdivision, ne, war Kommandant von einer, ich weiß nicht, wie das bei den Panzerfahrern heißt, Staffel, Rotte, ist ja aus der Fliegerei, aber Gruppe oder wie auch immer.
Ja.
Panzerfahrer finde ich geil, weil wo soll man das sonst machen, wenn man nicht bei der Bundeswehr?
Ja, ja.
Hinterher wird es schwierig. Und auf Platz 4 hatte ich, weil es mein Vater war bei der Armee, Funker.
Ah, geil.
Und die haben aber direkt bei Platz 1 gesagt, ja, falsche Mega. Wahrscheinlich im Nachhinein damals war die Bundeswehr im Umbruch und es kamen ja diese Auslandseinsätze und dafür brauchtest du ja eben diese Kampftruppen und das waren damals halt in allererster Linie, die Jägereinheiten.
Wann war 93,
war das? 93 war ich doch. Also was weiß ich, Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, ne? Und deswegen haben die wahrscheinlich, fanden die es gut, wenn dafür sich Leute gemeldet haben, weil das war ja gerade die Zeit, als wir bei der Bundeswehr waren in Somalia.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das war die Zeit. Und da sind auch Wehrpflichtige hingeschickt worden. Weil die
Kosovo war dann auch dem irgendwie 94, 95, ne? Oder so? Das war noch davor, ne? Der Kosovo-Einsatz, der erste quasi, wo deutsche
Soldaten. Also Jugoslawien war, ich glaube, die ganze Geschichte mit Slowenien, Kroatien und so weiter, die war Bosnien-Herzegowina war früher.
Mhm.
Aber dann kam Somalia und dann kam, glaube ich, Kosovo nochmal.
Dann kam das. Nee, das war später, als Joschka Fischer schon an der Macht war und Gerhard
Schröder. An der Macht.
An der Macht, ja, das musste 98, 99, egal, auf jeden Fall. Wir weiß ich jetzt nicht genau.
Also da hatten wir irgendwie noch ein paar Jungs aus der Nachbarschaft, wie eben Badener, Kurpfälzer und wie heißt's? Auch so Leute aus dem Allgäu.
Mhm.
Ne? Dann hatten wir bei mir auf der Stube einen Schwarzen, der war irgendwie der Sohn eines Marine, aber Mutter Deutsche. Ne? Und dann, und das ist das Lustigste, und ich natürlich, und das Lustigste war, dass all das für die Jungs nicht fremd war oder komisch oder irgendwas Aussätziges, sondern das war ja nach der Wiedervereinigung.
Mhm.
Und wir hatten viele aus dem Osten.
Mhm.
Und das war für die meisten, war das viel schräger.
Dass da ein Ossi ist.
Dass da Ossis waren, war für die meisten viel, viel schräger, weil alles andere kannten sie ja schon.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Aber dass da irgendwie Leute waren mit einem Dialekt, den man so nicht kannte aus seinem Umfeld und so. Und die waren auch anders tatsächlich. Also die, man hat schon irgendwie gemerkt, dass da auch so ein Wesenszugunterschied ist.
Mhm.
Weil wir hier waren ja alle, egal ob wir jetzt bunt waren oder grün oder gelb, waren ja irgendwie so alle letztendlich innerhalb desselben, ne, derselben Bedingungen.
Ja, ja.
Und dann waren halt die Jungs und die waren halt komplett anders. Also nicht nur der Dialekt war anders, sondern für uns war es gefühlt so, dass sie sich sogar anders bewegen. Also, weißt du, so mehr so schlürfend und mehr so ein bisschen bräsiger von der Sprache her. So ein bisschen so. Also du hast das Gefühl gehabt, wenn die geredet haben, läuft auch die Zeit langsamer irgendwie. Also hat irgendwie eine Minute auf 120 Sekunden. Weil es alles so
bei den Ossis, ja,
gesprochen wie ein Schlepphoden. Jedenfalls. Aber das muss man auch sagen, die waren auch. Ich habe nie einen von den Jungs zum Beispiel gesehen, wie er mal so einen Disput hatte oder so. Also die waren auch überhaupt nicht klagend.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Wenn du was gesagt hast, dann wurde es, ich meine, ne, so ein paar Jahrzehnte Kommunismus und eiserner Vorhang, ich meine, die waren da recht klaglos. Während unser eins, ne,
ja.
Westenfreiheit, am liebsten angefangen hat, mit Leuten an zu diskutieren zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Wir haben gesagt, du pass mal auf hier, du musst jetzt die Batteriesäure trinken. Ja, okay, so auf die Art, übertrieben gesagt. Ne? Also die haben nie was in Frage gestellt. Da hast du halt noch gemerkt, im Nachhinein betrachtet natürlich, wie sehr diese Prägung ist, dass man halt unter so einer harten Hand lebt und macht halt, was gesagt wird.
Ja. Ah, zu Glück.
Unser eins sagt da, hey, pass mal auf, Alter, ich warte da draußen in Zivil und wenn der Drecksarsch von Oberleutnant rauskommt, dann hau ich mal auf die Fresse so, weil draußen haben wir beide keine Uniform mehr, da kann er mir nichts und so, weißt du? Und die anderen, ja, ist halt so. Ist halt
ja, voll. Ja. Ich muss kurz lachen, weil du hier halt mit deiner Bundeswehrmütze sitzt.
Das ist keine Bundeswehrmütze, das ist ein Barett.
Und mit seinem Barett hier sitzt und er hat auch noch so ein Army-grünes T-Shirt an und ich musste mir die ganze Zeit, eigentlich will ich zuhören, aber muss mir das Lachen verkneifen. Ja, es ist natürlich auch noch ein AT-AT mit drauf, ja. Wo ich mich immer gefragt habe, heißt es AT-AT oder AT-AT?
Ich meine, bei uns ist es eingebürgert als AT-AT.
AT-AT. Aller gut, hätten wir das auch mal geklärt.
Aber ob du jetzt AT-AT sagst oder AT-AT. Spätestens nach dem dritten Teil hat es natürlich Sinn gemacht, dass man AT-AT gesagt hat, weil danach kamen ja die Zweibeiner, die AT-ST, und du kannst ja schlecht sagen, Atzt. So sehe ich das.
So siehst du das.
Aber lass uns gar nicht groß und lang über Star Wars reden, weil das ist ja das eine riesen Baustelle.
Eine andere Folge geben.
Folgen.
Oder auch zwei oder auch drei.
So sieht es aus. So, ich finde es ja geil, dass wir mit Beziehungen angefangen haben und bei der Bundeswehr und Auslandseinsätzen und Ossis gelandet sind.
Kenne ich noch einen schönen Schlusssatz. Die Beziehung ist also ein Kampf.
Ja, aber im Grunde kann das Fazit doch nur sein, dass es keine zwei identischen Beziehungen gibt. Mhm. Und deswegen man da auch immer nur sehr individuell drüber sprechen kann. Also alles andere, diese graue Theorie, betrifft ja letztendlich Beziehungen, die man nicht erlebt hat. Und über Beziehungen, die man nicht erlebt hat, kann man
ja
nicht viel sagen.
Ja, nee, ich meine eher, willst du noch was über Beziehungen sagen, die du mal erlebt hast? Oder
also ich kenne ich ja möchte nicht. Unbedingt nichts über Beziehungen sagen, die ich schon mal erlebt habe. auf gar keinen Fall. Und ansonsten bin ich aktuell sehr, sehr entspannt, was Beziehungen betrifft. Und bin auch nur unter der Prämisse in der Beziehung, dass das eben nicht wie früher ist, sondern einfach im Großen und Ganzen eine locker Flockigkeit hat, die man eigentlich... also ich finde, in der idealen Beziehung sollte es in manchen Dingen keinen Unterschied machen, ob man Single ist oder in einer Beziehung ist. Mhm. Also du solltest keinen Brainfuck dadurch haben, dass du in einer Beziehung bist. Das sollte nicht irgendwas schwerer machen.
Ja, Druck aufbauen, ganz schlimm.
Ja, also eine Beziehung muss gegenüber dem Single-Dasein eine gewisse Rentabilität haben. Mhm. Also es ist ja wie im echten Leben. Ich bin ja nur deswegen selbstständig und nehme in Kauf, dass ich viel länger arbeite als andere, dass ich keine Feiertage habe, keine Krankenversicherung oder Sozialversicherung, Rente und so habe, weil es mir einen höheren Gewinn bringt. Mhm. Im Grunde ist ja Beziehung genauso. Kannst du auch einen 9-to-5-Job machen, 6 Wochen Urlaub, nur 13 Monatsgehalt. Mhm. Deswegen muss die Selbstständigkeit für mich irgendeinen Mehrwert haben. Das heißt, ich muss meine Arbeitszeiten selber aussuchen können, im Großen und Ganzen, ich muss mehr verdienen und deswegen bin ich selbstständig. Mhm. Und eine Beziehung muss auch sein. Wenn in der Beziehung und im Single-Leben, wo halt einige Sachen halt einfach einfacher sind, hinterm Ist-Leichtere dasselbe rauskommt, dann nehme ich auch lieber das Leichtere. Mhm. Also das Beziehungsleben muss eindeutig einen Mehrwert haben. Einen eindeutigen Mehrwert. Nicht so irgendwie, ja, es sind 12 Cent mehr, die ich verdiene, sondern es muss so wirklich was sein, wo du sagst, boah, Alter, weißt du, richtig knalle, weil sonst, klar, kann ich, wenn ich ein Single bin, nicht andauernd mit jemandem reden, hab da nicht immer jemanden, an dem man andocken kann, sonst irgendwas. Klar, aber du hast halt andere Pros dafür. Mhm. Du musst nicht sagen, wann du gehst, wohin du gehst, wieso du gehst, bla, blub, und du bist halt allein bevollmächtigt sozusagen. Deswegen muss es einfach eine Rentabilität haben, wenn man in einer Beziehung ist. So ganz nüchtern deutsch gesagt, ist so.
Voll.
Und ich finde das Beispiel mit Selbstständiger und Angestellter sehr gut, weil viele Leute machen diesen Schritt zum Selbstständigen nicht, weil sie sagen, oh, die Verantwortung, kein Urlaub, das Risiko. Mhm. Ne? Und wenn du das alles in Kauf nimmst, musst du natürlich in der sagen, am Monatsende auf dem Konto,
Das Interessante ist, ich hätte eher das Single-Dasein mit dem selbstständigen Leben verbunden und das Beziehungsleben mit dem Angestelltsein. Das wäre dann so mein Muster gewesen, was bei mir jetzt im Gedanken ablief. Aber du meinst es genau umgekehrt.
Ja, ja klar.
Und das ist eigentlich viel geiler. Also zu sagen, ich entscheide mich für das Let's Go, ich lebe mein Leben und arbeite nach meinen Regeln, statt ich mache das für jemand anders, habe aber eine gewisse Sicherheit, die ja auch gut ist. Also,
ja.
Aber ja, interessant.
So sehe ich das.
Du siehst das genau anders herum. Aber so ist richtig.
Wir haben diesmal keinen Pfälzer Wein getrunken.
Nee. Wir haben einen Tee getrunken.
Ja, aber ich bin mir fast sicher, dass das kein Pfälzer Tee war.
Nee.
Nicht mal mein Honig war ein Pfälzer Honig.
Aber das nächste Mal machen wir wieder Weinschuf.
So sieht's aus. Die Leute sehen ja zum Glück nie, zu welcher Zeit wir das aufnehmen.
So sieht's aus.
Man kann ja auch mal am frühen Nachmittag, oder es ist schon Nachmittag.
Eigentlich in Spanien, Portugal hätten wir schon zwei Karaffen oder so, ja.
Unter gleißender Sonne.
Ja.
Oh, da geht's aber auch.
Da geht's ab. Und dann noch schaffe nur die Mittagspause. Willst du sagen, wie spät es ist, oder?
Nö. Alle. Nö. Das sehen die Leute ja dann am Stand ihrer Sonne. Sie sollen immer davon ausgehen, dass wann sie das auch mal hören, wie das zur selben Zeit.
Es ist live.
An einem anderen Ort.
Life is life.
La 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 la.
Und die Batterie ist leer.
Alles gut.